Ja, es ist schön, im Haus Gottes zu sein. Amen. Der Psalmist sagt, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Und jedes Mal, wenn wir so in der Gemeinde sind und wenn wir in der Anbetung sind, wenn wir die Gegenwart Gottes spüren, ich glaube, dann haben wir so einen kleinen Geschmack davon, was damit gemeint ist. Und ich hoffe, euch geht's da genauso wie mir. Wenn ich so diese Worte jetzt eben gehört habe, die Gott so in diese Runde hineingesprochen hat, dann, ich weiß nicht, ob ihr es auch so wahrgenommen habt, er will auf der einen Seite uns seine Liebe zeigen, wenn er mal so einen großen Arm zeigt und die Jugendlichen mal in den Arm nimmt, hey, das ist ein tolles Bild. Und auch das, was so in den Bildern rübergekommen ist, Gott ringt um uns. Er ringt um unsere Aufmerksamkeit. Er will uns berühren in unserem Inneren. Er will uns freisetzen. Er will uns heilen. Und das ist sein Charakter. Gott ist für uns und nicht gegen uns. Und es ist so schön zu wissen, dass Gott ein Gott ist, der uns positiv begegnen möchte. Und ich habe heute Morgen ein Thema mitgebracht, was eigentlich für uns als Menschen und auch als Christen existenziell ist. Es ist eins der Grundthemen, deren, was uns als Menschen und auch unser Miteinander und auch unser Leben mit Gott ausmacht, nämlich heute Morgen geht es um Vergebung. So, jetzt bitte mal nicht direkt die Rollladen runterfahren, wenn du sagst, nö, habe ich keinen Stress mehr mit oder so. Könnte ja sein, dass du es auch mal für jemand anders brauchst. Und gleichzeitig ist es so, dass so manches Mal Verletzungen in unserem Leben uns herausfordern, mit diesem Thema immer wieder neu umzugehen. Weil unser Leben ist ja noch nicht zu Ende. Und solange wie wir auf der menschlichen Ebene miteinander unterwegs sind, stellen wir fest, dass das Thema Vergebung immer mal wieder eine Herausforderung an uns stellt. Ihr guckt so wissend, ihr wisst genau, worüber ich rede, das ist toll. Und so möchte ich heute Morgen mal ein paar Gedanken mit euch teilen. Und die Ausgangsbasis für das Thema Vergebung ist das Kreuz. Denn Jesus starb an diesem Kreuz, damit wir Vergebung unserer persönlichen Schuld empfangen können. Das ist einmal eins unseres Glaubens. Aber es ist trotzdem immer noch der Mittelpunkt der Gemeinde. Es ist der Mittelpunkt über alles das, was wir denken, über alles das, was wir reden. Es geht alles, was wir hier tun, dreht sich um das Kreuz und für das, was Jesus für uns getan hat. Er ist an dieses Kreuz gegangen, damit wir Vergebung haben können für unsere persönliche Schuld und dass er Vergebung wirken konnte an diesem Kreuz für uns, damit wir Gemeinschaft mit dem Vater haben können. Und das bedeutet, wir sind befreit von unserer Schuld. Halleluja. Reißt uns vom Stuhl, ne? Ja, ich merk's gerade. Aber ich möchte das gerne einfach nochmal vorab einfach anstellen. Und ich hoffe, dass uns das wirklich tatsächlich noch berührt in unserem Herzen. So, jetzt haben wir aber nicht nur die vertikale Ebene, sondern wir haben auch die horizontale Ebene, nämlich den Umgang miteinander. Und wie ist es denn jetzt nun, wenn Verletzungen zwischen Menschen stattfinden? Bist du schon mal verletzt worden? Ja. Mehrmals? Nein, überhaupt nicht, ne? Nee, ist klar. Und Schalke ist ein Luftkurort. Nein, wir wissen einfach, dass es passieren wird und dass es passieren kann. Und solange wie ich auf dieser Erde sein werde, weiß ich auch, dass ich andere Menschen verletzen werde. Nicht immer absichtlich, aber auch. Und die hässlichsten Verletzungen meines Lebens, die habe ich nicht draußen in der Welt gekriegt, die habe ich in der Gemeinde gekriegt. Warum? Weil du, wenn du mit Geschwistern umgehst, wenn du mit Menschen umgehst, die genauso Jesus lieb haben wie dich, dann ist häufig die Deckung unten. Und wenn dann plötzlich ein Angriff kommt und wenn irgendwas kommt, was weh tut, dann geht das sofort durch die Deckung und geht absolut auf die 12. Ja? Und dann tut's umso mehr weh. Dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und wie müssen wir damit umgehen? Ich sag mal, dass wir einander vergeben sollen, ist uns, glaube ich, allen klar. So. Hier sind wir hier zwischen Theorie und Praxis. Ich glaube, und so habe ich also auch dieser Predigt den Titel gegeben, Vergeben und Vergessen, Traum oder Wirklichkeit in der Praxis. Ja? So, ich glaube, jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit. Ich meine, dass wir vergeben sollen und dass wir auch als Menschen untereinander einander vergeben müssen, da ist das Wort Gottes sehr eindeutig und sehr klar. Ja, in Matthäus 6, die Verse 14 und 15 steht, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. So, hier sehen wir, dass die horizontale Ebene, das heißt das Miteinander, auch eine geistliche Komponente hat, die wir einfach nicht außer Acht lassen dürfen. Ich mache es noch mal ein bisschen deutlicher, nämlich mit einem Gleichnis, was Jesus erzählt in Matthäus 18 ab Vers 21. Und ich lese das jetzt einfach mal im Zusammenhang vor. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal. Und der Petrus, der hat jetzt echt gedacht, der hat schon hochgegriffen, ne? Weil siebenmal jemanden zu vergeben, dann ist man doch so auf der menschlichen Ebene, dass man denkt, ja, damit bin ich doch schon echt gut. Und dann antwortet Jesus. Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über seinen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du mir schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Ist ja, wenn wir diesen Bibeltext mal ganz kurz in seiner Aussage auf uns wirken lassen, dann stellen wir hier fest, dass fehlende Vergebungsbereitschaft für uns als Menschen und vor allen Dingen auch für uns als Christen eine echt drastische Konsequenz hat. Nämlich die Konsequenz aus fehlender Vergebungsbereitschaft ist, dass unsere Schuld auf uns zurückkommt. Weil das ist dasjenige, was hier in diesem Gleichnis sehr deutlich ausgedrückt wird. Und das ist eine furchtbare geistliche Konsequenz, die wir manches Mal nicht vor Augen haben, wie wir auf der menschlichen Ebene miteinander umgehen. So, jetzt wissen wir, dass diese ganze Geschichte ja immer eine emotionale, eine hochemotionale Komponente hat. Und ich bleibe jetzt einfach erstmal auf der rationalen Ebene. Ich glaube, es ist gut, wenn wir manches Mal uns die Dinge mal versachlichen, bevor wir sie anfangen mit unseren Emotionen zu bearbeiten. Es ist immer gut, wenn das Herz dem Verstand folgt und nicht umgekehrt. Gerade dann, wenn es um Verletzungen geht. Manches Mal ist es gut, einen kühlen Kopf zu bewahren und dann das Herz in eine Richtung zu lenken, als nur die Emotionen vorne stehen zu lassen und die Emotionen regieren zu lassen in unserem Herzen. Ich glaube, ihr wisst, worüber ich rede. Ja? Und das ist aber hier eine Aussage, die wir einfach nicht ignorieren können und die wir auch nicht ignorieren wollen, oder? Ich meine, ich merke schon, heute Morgen mit dieser Predigt gewinne ich keinen Beliebtheitspreis und das ist auch nicht so unbedingt was zum Beifall klatschen und Halleluja rufen, aber es ist etwas, was uns einfach mal beschäftigen darf an so einem Vormittag. Und ich möchte einige Missverständnisse, die es einfach zum Thema Vergebung gibt, gerne mal nennen und auch ausräumen. Weil wenn wir uns auf dieses Thema zubewegen, da gibt es eine Menge Missverständnisse, die ich so Land auf, Land ab in Gemeinden immer mal wieder gesehen und gehört habe. Wisst ihr, Vergebung, wenn wir einander vergeben sollen, hat das absolut nichts damit zu tun, Dinge nur unter den Teppich zu kehren und so zu tun, als wenn sie nicht da wären. Ich habe oftmals so ein Geschmäckle davon gekriegt, wenn irgendwelche Vorfälle da waren, wo man sich gegenseitig verletzt hat. Ihr kennt das vielleicht so, vielleicht aus der Kindererziehung auch noch, wenn sich dann zwei gezankt haben oder so, dann standen die Erwachsenen davor und sagte: So, jetzt gebt ihr euch die Hand und dann ist es wieder gut. Bei Kindern, bei manchen Sachverhältnissen macht das auch funktionieren. Ich stelle fest, bei Erwachsenen ist das nicht immer so. Ist das selten so. Ja, und diese Situation dann herzugehen und dann zu sagen, ach ja, ist schon gut, haben wir ja vergeben. Und dann heben wir den Teppich hoch, kehren das alles da drunter und die Beule da drunter wird immer dicker. Und irgendwann stellst du dann fest, dass die Beule so dick wird, dass der Teppich kaputt geht und auf einmal ist das alles wieder da, wie so ein Springkasper aus der Dose. Und wenn dann Situationen hochkommen und sich etwas aufgebaut hat, meinetwegen sogar über Jahre, und auf einmal kommen Situationen zustande, wo du dann auf einmal dich mit Situationen konfrontiert siehst, die du lange vergessen hast, die schon 20 Jahre zurückliegen, aber die Stimmung über 20 Jahre vergiftet haben, dann denkst du, sag mal, wo kommt das denn jetzt her? Und das passiert, wenn man Sachen unter den Teppich kehrt. Das ist keine Vergebung. So tun, als wenn es nicht da wäre. Das ist nicht das, was Gott von uns will. Sondern Vergebung will bearbeitet sein. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Aber ich möchte es nochmal deutlich sagen, so zu tun, als wenn nichts passiert wäre, hat nichts mit Vergebung zu tun. Es gibt ein zweites Missverständnis, was ich auch ganz gerne mal kurz in die Runde stellen möchte. Nämlich, wenn es Konflikte und wenn es Beziehungsstörungen unter Menschen gegeben hat, heißt das nicht, dass durch Vergebung die Beziehung auf die gleiche Ebene gehoben wird, wie sie vorher war. Beziehungen müssen nicht auf der gleichen Ebene fortgeführt werden, dadurch, dass Vergebung stattfindet, wenn etwas zerstört worden ist. Ich glaube, das Krasseste, was einem passieren kann, ist, wenn enge Freunde sich gegenseitig verletzen und dann ein Vertrauen zerstört worden ist, wo vorher ein unbedingtes Vertrauen da war. Wir wissen, wie lange es dauert, bis Vertrauen wächst. Und wenn ein Vertrauen zerstört ist, dann heißt das, dass du jemanden nicht in den engsten Beziehungskreis sofort wieder mit hineinnimmst, wo er vorher gewesen ist. Weil das kannst du gar nicht. Wenn Vertrauen kaputt ist, ist das im Eimer. Du kannst es nicht einfach so wiederherstellen. Das wäre dann wiederum dieser Sachverhalt, wir tun so, als wenn nichts gewesen wäre. Und das kriegst du nicht hin. Und das Missverständnis manches Mal bei Vergebung ist, dass du denkst, ich müsste dann die Person, wenn ich ihr vergebe, sie in den gleichen Beziehungsstatus wieder mit hineinnehmen, wie es vorher war. Und das ist definitiv nicht so. Sondern es bedarf eines Neustarts in der Beziehung und Vertrauen muss dann erst wieder wachsen und dafür braucht es Zeit. Seid ihr mit mir? Ein drittes Missverständnis in puncto Vergebung ist, dass viele Leute meinen, dass bei Vergebung es stattfinden muss, dass dein Gegenüber deine Sichtweise annehmen muss, damit der Konflikt geklärt werden kann. Und das stimmt nicht. Weil in jeder Situation, die wir erleben, gibt es drei Sichtweisen. Deine eigene. So wie du die Dinge erlebst, so wie du eben Sachen hörst und wahrnimmst. Und dann gibt es die Wahrnehmung deines Gegenübers. Und wenn er den gleichen Satz hört, verbindet er manches Mal in seinen Gedanken etwas vollkommen anderes damit als du. Und wenn zwei Leute über die gleiche Situation reden, dann meinst du manches Mal nicht, dass es um die gleiche Situation geht, weil zwei Leute etwas vollkommen anderes hören. Und dann gibt es noch die dritte Variante dazu, nämlich Gottes Sicht. Übrigens ist das die einzige, die objektiv ist. Der Einzige, der die Wahrheit kennt, der Einzige, der wirklich tatsächlich die Herzen bis ins Ende sieht, ist unser Herr. Und es geht darum, dass wir Jesus in die Mitte jeder einzelnen Situation hineinnehmen und auch für möglich halten, dass wir manches Mal Dinge falsch sehen. Das kommt vor. Es kann passieren, dass du Dinge falsch beurteilst. Auch wenn du deine Beurteilung als das Maß der Dinge siehst. Es kann sein, dass es falsch ist. Das ist schon mal eine Riesenerkenntnis. So, und wenn wir mit solch einer Haltung mal in Situationen hineingehen, wo es Konflikte gibt und wo Vergebung nötig ist, dann ist das schon mal die allererste Entscheidung, die richtig, richtig weit Richtung Ziel führt, weil es unbedingt notwendig ist. So, und jetzt gehen wir mal in die Praxis. Wie funktioniert das jetzt mit der Vergebung? Und ich bin mal an einem Satz hängen geblieben, den der Apostel Paulus in einem seiner Briefe schreibt, der mich richtig zum Nachdenken gebracht hat. Und den möchte ich gerne heute einfach mal in eure Mitte legen. Und zwar steht er in 2. Timotheus 4, Vers 14. Das ist ein Satz so fürchterlich nebenbei eigentlich, aber den möchte ich jetzt ganz gerne so mal in eure Mitte legen. Da schreibt der Paulus: Alexander der Schmied, wer das auch immer gewesen sein mag, Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr vergelte ihm nach seinen Werken. Preisfrage. Hat er ihm vergeben oder nicht? Jetzt gehen die Meinungen schon ziemlich weit auseinander. Wenn ich jetzt euch lassen würde, dann könnte man darüber eine Stunde diskutieren. Ganz ehrlich, ich habe eine ganze Weile gebraucht, um das zu bearbeiten. Leute, das ist Wort Gottes. Ich glaube nicht, dass das durch Zufall in der Bibel steht. Und wenn ich eins dem Paulus nicht zutraue, ist, dass er mit fehlender Vergebungsbereitschaft oder mit fehlender Vergebung durch die Weltgeschichte gelaufen ist. Und trotzdem steht hier so ein Satz. Also hier müssen wir uns irgendwie mal so ein bisschen drauf zubewegen und uns mal so vor Augen halten, was ist der Sachverhalt aus solch einer Geschichte raus? Und ich bin auf Folgendes gestoßen, auch inspiriert dadurch, dass ich ein Buch von Peter Hane gelesen habe. Journalist ist er, dankeschön. Und er hat dann ein fantastisches Buch geschrieben und er hat mal einen Vergleich gebraucht, der da sehr deutlich zu meinem Herzen gesprochen hat, weil es, glaube ich, das auf den Punkt bringt. Und da möchte ich euch gerne mal mit reinnehmen. Und zwar möchte ich ganz gerne so vor eurem geistigen Auge, stellt euch mal einen Gerichtssaal vor. So ein Gerichtssaal hat ja nur die Eigenart, dass dort Dinge verhandelt werden, die irgendwie für die zwischenmenschliche Ebene ohne Hilfe nicht lösbar ist. Das ist, glaube ich, mal so ganz kurz auf den Punkt gebracht. Und wenn wir uns euch einen Gerichtssaal vorstellen und uns auch das jetzt mal mit unserer Thematik in Verbindung bringen, dann wissen wir, dass auf diesem Richterstuhl nur eine einzige Person seinen Platz findet und die heißt Jesus Christus. Denn Jesus ist gesetzt als der Richter. Er ist derjenige, der einzig und alleine diesem Platz da vorne zukommt. Was ich aber immer wieder feststelle, gerade auch in den zwischenmenschlichen Konfliktsituationen, die wir erleben, ist, dass im ersten Moment, wenn irgendwo etwas passiert, Jesus mal ganz schnell von diesem Richterstuhl runtergenommen wird und wir selber uns auf diesen Thron setzen, auf diesen Richterstuhl setzen und sagen, du bist schuldig. Oder? So, wenn wir jetzt noch mal kurz in diesem Bild bleiben. Wir haben dann natürlich auch die Anklagebank. Da werden irgendwo Leute mal ganz schnell drauf gesetzt. Wir haben natürlich auch dann solche Dinge wie Zeugenbank und auch die Verteidigung. Und wir haben auch einen Staatsanwalt. Wir wissen, der Teufel ist der Verkläger der Brüder. Und wir wissen, dass der Heilige Geist auch der Parakletos, der Herbeigerufene, der Rechtsanwalt ist. So, ich möchte gerne dieses Bild noch ein bisschen weiter auswalzen. um uns mal deutlich zu machen, wie wir in manchen Situationen miteinander umgehen sollen, miteinander umgehen können und auch dürfen. Tatsache ist, es gibt einen einzigen, der auf diesem Richterstuhl seinen Platz hat. Und das bist weder du noch ich, sondern es ist Jesus. Und das, was der Paulus hier tut in dieser Situation, er sagt, Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr vergelte ihm nach seinen Werken. So, das heißt, Paulus sagt sehr klar und sehr deutlich, ich werde das Urteil nicht sprechen, das macht der Herr. So, das heißt also, Paulus macht hier irgendwo schon mal sehr deutlich, ich werde die Positionen in diesem Gerichtssaal nicht vertauschen, sondern der Einzige, der darüber ein Urteil sprechen kann und der es sprechen soll und der es sprechen darf, ist unser Herr. Insofern, bis dahin, alles gut. Und dann ist auch die Frage so manches Mal, welche Position nehmen wir denn jetzt ein? Leute, noch mal ganz kurz, bevor ich da an dieser Stelle weitermache. Wir stellen uns auch mal ganz kurz diesen Gerichtssaal vor, als es um unsere Schuld ging. Wisst ihr noch, wie es war, als ihr zum Kreuz gekommen seid? Die Schuld offenbar war und Jesus von seinem Richterstuhl gesagt hat, freigesprochen durch mein Blut. Die Schuld bereits bezahlt durch mein Blut. Hinweggenommen, weil ich dich freispreche. Schon bezahlt. Es gab jemanden, der das Urteil empfangen hat, nämlich Jesus selbst. Und das ist so wunderbar, wenn wir uns daran erinnern können, dass wir selber auf dieser Anklagebank saßen und was selber mit uns in dieser Situation passiert ist, oder? Wisst ihr, der beste Tag meines Lebens war der, als ich verstanden habe, was Gnade ist. Nämlich eigentlich ein Urteil empfangen zu müssen, aber nicht aufgrund dessen, was ich getan habe, nicht aufgrund dessen, was ich bin, sondern aufgrund dessen, wie sehr Jesus mich liebt. Und weil ich seinen Opfertod am Kreuz für mich persönlich angenommen habe, freigesprochen zu werden von dem, was ich versaut habe. Darum geht es im Evangelium. So, und wenn wir jetzt in diesem Gerichtssaal sind und wir sehen dann auch, ja, es gibt Verletzungen, die uns in dem zwischenmenschlichen Bereich auch ereilt haben. Welche Position kommt dir jetzt nun zu, wenn du von jemandem verletzt worden bist? Letztlich bleibt uns nur, und ich kürze das hier mal ab, letzten Endes bleibt uns nur die Position des Zeugen. Du darfst natürlich, so wie Paulus es hier tut, bekannt machen, hey, da sind Dinge passiert, die waren nicht gut. Aber gleichzeitig auch wiederum herzugehen und zu sagen, Herr, du vergeltest nach den Werken. Du vergeltest und du sprichst Recht nach dem, was du an Überblick hast. Und wenn Gott den Freispruch bringt aufgrund seiner Gnade, werde ich mich diesem Richterstuhl beugen. Und werde ich mich auch diesem Richterspruch beugen. Seid ihr noch da? Ich glaube, es ist einer der markantesten Punkte. Und ich glaube, das ist auch der Tatbestand der Vergebung, der einfach erfolgt ist. Nämlich der erste Schritt, auf Vergebung zuzugehen. Nämlich sich selber aus dieser Gerichtsbarkeit mal rauszunehmen und zu sagen, ich werde nicht verurteilen. Ich werde nicht das Urteil über jemanden sprechen, sondern das überlasse ich Jesus. Und das heißt, sich selber aus einer Situation erstmal rauszunehmen. Und hier ist wieder auch so ein Missverständnis in puncto dessen, was das unter den Teppich kehren angeht. Wisst ihr, in solch einem Gerichtssaal wird natürlich auch erst einmal aufgenommen, was ist denn die Anklage, was wird denn vorgeworfen? Und hier gehe ich jetzt mal in die seelsorgerliche Praxis. Ich habe das mal mit einem Freund und danach auch noch mit etlichen anderen Menschen durchexerziert, nämlich, dass man auch mal formulieren muss, in manchen Situationen, wo das Herz wirklich wehtut, was sind denn wirklich tatsächlich die Anklagepunkte? Und mal ehrlich hinzuschauen, was werfe ich diesem Menschen denn vor? Und das vielleicht sogar mal in ein Juristendeutsch zu verfassen, mal zu versachlichen. Und eine Anklageschrift zu verfassen oder eine Zeugenaussage zu verfassen, wo das einfach mal zum Ausdruck gebracht wird, was werfe ich dem anderen denn vor? Das ist nicht falsch, das zu tun. Aber was passiert danach? Halte ich es dann dem Angeklagten unter die Nase und zu sagen, das hast du versaut? Nein, danach geht diese ganze Geschichte zum Richter. Und das, was ich mit meinem Freund da das erste Mal getan habe, als ich das so das erste Mal durchexerziert habe, wir sind zusammen in den Wald gegangen, wo nicht gerade so eine Dürre war wie jetzt hier, also bitte nicht nachmachen in der jetzigen Zeit. Und wir haben uns eine kleine Feuerstelle gebaut. Und das, was wir dann getan haben, ist, dass wir diese Anklageschrift verlesen haben und dann ganz klar exerziert haben und gesagt, Jesus, und jetzt übergeben wir diese Anklage an dich. Und dann haben wir das Feuerzeug dran gehalten. Und soll ich euch was sagen? In dem Moment, wo das Ding in Flammen aufging, wurde ein Herz frei. Und zwar in einem Moment. Abgegeben. Herr, du kümmerst dich. Ihr glaubt gar nicht, was für eine geistliche Kraft das haben kann. Diese ganz klare Entscheidung zu treffen, Herr, du wirst das Urteil sprechen. Ich gebe es aus der Hand. Sind damit alle Emotionen sofort geheilt? Nein. Aber du darfst dich dann danach an jeder Situation daran erinnern, dass Jesus das gerechte Urteil sprechen wird und dass du das nicht mehr tun musst. Und dann wirst du sehen, dass der Stachel aus der Wunde rausgezogen ist und dass du sehen wirst, wie es verheilt. Und dann wirst du sehen, dass Gott etwas in deinem Leben tut, nämlich dass der Heilige Geist in deinem Leben wirken kann und du wirklich heil werden kannst an diesen Punkten. Ja, das ist nämlich das, was Gott wirklich tatsächlich tun will. Zieh dich auf die Position des Zeugen zurück. Loslassen ist der wichtigste Punkt. Hier gerade auch, was die Emotionen angeht. So, und ich möchte euch ganz, ganz viel Mut machen, Jesus dann also auch daran zu vertrauen, dass er anfängt, die Dinge zu heilen. Wisst ihr, eine so eine Situation, die da auch zu meinem Herzen richtig gesprochen hat, war bei der Verhaftung von Jesus, als sie im Garten Gethsemane waren. Und der Petrus kommt daher und sagt, das können wir nicht zulassen, zieht das Schwert und haut diesem Knecht des hohen Priesters, dem Malchus, ein Ohr ab. Und was macht Jesus? Er geht hin und heilt es ihm. Und das, was eben in dieser Situation passiert ist, Jesus heilt die, die von den Jüngern verletzt sind. Jesus kann auch uns heilen, auch da, wo Verletzungen in unserem Herzen passiert sind. Aber die wichtige Position darin ist das Loslassen. Ich möchte gerne dann auch damit zum Abschluss kommen, indem dass ich euch mein persönliches Zeugnis von solch einer Situation erzähle. Und ich habe da mal etwas erlebt in meiner und auch in Pias Vergangenheit, was sehr markant war. Es gab jemanden in meinem persönlichen, direkten, familiären Umfeld, der, so wie Paulus das hier schreibt, uns sehr viel Böses erwiesen hat. So möchte ich es mal einfach ausdrücken. Und es gab in meinem Herzen eine Verbitterung als junger Erwachsener. Und als diese Situation vorbei war, und das sage ich nicht mit Stolz, wenn er mir über den Weg gelaufen wäre, weiß ich nicht, was passiert wäre. Ich glaube, das hätte zu körperlicher Gewalt führen können. Viele Jahre später habe ich Jesus nochmal neu kennengelernt, habe meine ersten Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht. Und dann war es an einem Sonntagvormittag wie diesem hier, wo auch über das Thema Vergebung gesprochen wurde. Und ich saß da relativ relaxed, bis dieser eine Name in meinem Gedächtnis auftauchte. Und ich dachte nur, auweia. Und diese geistliche Konsequenz eben, die Jesus eben hier auch klar macht durch dieses Gleichnis, war mir auf einmal hundertprozentig bewusst und ich wusste, okay, du musst ihm vergeben. Das habe ich dann an diesem Vormittag auch nach bestem Wissen und Gewissen getan. Ich habe mich von meinem Stuhl gekniet und ich habe ihm von Herzen vergeben. Soweit so gut. Gott hat ja manchmal richtig Humor, ne? Der nächste Sonntag. Ich war Hauptordner in der Gemeinde. Mit Begrüßungsdienst, mit allem drum und dran. Die Tür geht auf. Freunde, wir sind hier im Ruhrpott. Ich sag euch so, wie es war. Alles in mir hat geschrien, hau ihm aufs Maul. Ehrlich, da war Schluss mit lustig. Das Erste, was ich gemacht habe, war mein Ordnerschild weggetan. Ich habe dann irgendwie jemand anders gesucht, der an diesem Sonntag keinen Dienst hatte, aber da war und habe dann gesagt, du musst jetzt Ordnerdienst machen. Und habe mich in die letzte Ecke verdrückt. Und ich habe da gesessen und ich habe gezittert und ich habe mich dann gefragt, so wie weit warst du jetzt mit dieser Entscheidung von letzter Woche? Und ich habe festgestellt, meine Emotionen sagen gerade was vollkommen anderes. Der Gottesdienst war fast zu Ende. Ich habe mich so in die letzte Ecke verkrümelt. Ja, habe immer mal wieder geguckt, wo ist er, was macht er? Und dann gibt es ja manches Mal so richtig tolle Enden am Gottesdienst. Nämlich da sagte dann der Prediger vorne, ich möchte jetzt, dass ihr euch zu zweit, zu dritt zusammentut und nochmal füreinander betet. Und dann habe ich mich so auf meinen Stuhl zusammengekauert und habe gedacht, Gott sei Dank ist gleich vorbei. Aber was passiert war, mein Freund kam auf mich zu und nahm seinen Finger und hat mir ihn so in die Brust gestoßen und hat dann gesagt, ich will, dass du für mich betest. Leute, meine Heiligung bat Fenster raus, das kann ich euch sagen. Und dann musste ich aber eine Entscheidung treffen, tue ich das jetzt oder tue ich das nicht? Und in dem Moment war es so, dass der Heilige Geist mir wirklich tatsächlich so die Hand auflegte und sagte, Uwe, was ist es jetzt wert? Und dann habe ich ihm zu ihm gesagt, komm, setz dich hin. Und dann habe ich ihm meine Hand auf die Schulter gelegt und dann habe ich angefangen, für ihn zu beten. Und dann passierte etwas. Und dann ist ein Wunder passiert. In diesem Moment, als ich angefangen habe, für ihn zu beten, konnte ich sehen vor meinem inneren Auge, wie Gott ihn sieht. Nicht mehr, wie ich ihn gesehen habe, mit all den Verletzungen, mit all diesen Bösartigkeiten und mit all dem, was ich erlebt habe, sondern mit einem Mal konnte ich ihn mit Gottes Augen sehen. Und dann habe ich für ihn gebetet, mit all dem, was ich da wahrgenommen habe. Und ich kann euch nicht mehr sagen, ob ich 30 Sekunden für ihn gebetet habe, 3 Minuten oder 13. Ich kann es nicht sagen. Aber das, was da passierte, war, dass ich da gesessen habe. Ich konnte es nicht fassen, was ich in diesem Moment gesehen habe. Und das war so vollkommen anders als alles das, was ich wahrgenommen hatte. Und als ich dieses Gebet beendet habe und Amen gesagt habe, da saß der neben mir, Tränen überströmt, und stand dann auf und guckte mich an und sagte, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Ich sage, nein. Er sagte, ich wollte dich eigentlich nur provozieren. Aber das, was ich jetzt gerade gesehen habe, ist, dass Gott wirklich hier ist. Hat sich umgedreht, ist rausgegangen. Und ich bin an diesem Vormittag nach Hause gegangen und hatte das Gefühl, ich hätte einen Marathon gerannt. Ja, ich war also nervlich, körperlich durch. Aber was seitdem, immer dann, wenn Verletzungen passieren, immer dann, wenn ich Leute habe, mit denen ich nicht klarkomme, ist mein erstes Gebet, Jesus, bitte lass mich die Person mit deinen Augen sehen. Leute, wenn wir die Position von Jesus sehen können, ändert das alles. Das darf ich euch versprechen. Um die ganze Geschichte dann nochmal auf den Punkt zu bringen. Ich bin ja nun als mit Egbert zusammen in der Regionalleitung unterwegs und ich besuche deswegen ja auch viele Gemeinden. Deswegen bin ich auch oft sonntags nicht hier. Und ich kam dann in eine Gemeinde sonntags morgens und habe dort gepredigt. Und wer kam die Tür rein? Da war er wieder. Und ich habe dann gemerkt, dass er so um mich rumschlawenzelte, so im Umkreis von 10 Metern. Und dann war ich dann irgendwie auch im Gespräch mit dem Pastor oder Gemeindeleiter und ich habe gesagt, du, Moment mal, ich muss da gerade mal eben was erledigen. Und dann durfte ich zu ihm hingehen und durfte ihn einfach von Herzen in den Arm nehmen, weil ich einfach gesehen habe, was Jesus in seinem Herzen in der Zwischenzeit dann auch getan hatte, weil ich sah einen kaputten, geläuterten und total friedvollen Menschen vor mir stehen, der vorher nie war. Leute, Jesus tut Wunder. Jesus tut Wunder. Er tut das im Charakter von Menschen. Und wisst ihr was? Das größte Wunder war bei mir. Und so möchte ich euch gerne mit diesem Thema auch heute Morgen ja so in diesen Tag reingehen lassen. Aber wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, hey, da gibt es einfach auch Dinge und da gibt es auch bei mir Namen, die da hochkommen, dann möchte ich dir Mut machen. Wenn du es alleine nicht schaffst, wenn du sagst, okay, du, ich kann diese Entscheidung treffen und ich übergebe Jesus das und du merkst, dass da Freiheit reinkommt, super. Wenn du es alleine nicht schaffst, such dir jemanden, mit dem du das zusammen machst. Ja? Es gibt Situationen, da kommst du alleine nicht drüber. Da brauchst du einen Seelsorger, da brauchst du einen Hauskreisleiter, da brauchst du einen Pastor, mit dem du das auch mal zusammen machen kannst. Aber Jesus will frei machen. Und dann, und jetzt komme ich auf dieses Bild zurück, was wir eben gehört haben, wird dein Leben leicht wie eine Feder. Ja, mich hat das einfach sehr angesprochen und es hat mich auch ermutigt für die Predigt heute Morgen, weil ich einfach sehe, Gott will etwas tun. Wollen wir zusammen beten? Halleluja. Vielleicht steht er nochmal dazu auf, ihr habt schon so lange gesessen jetzt. Jesus, ich danke dir für diesen Vormittag. Jesus, ich danke dir für dein Reden und ich danke dir für dein Wirken an uns. Herr, und vor allen Dingen danke ich dir für deinen Tod am Kreuz, der Vergebung möglich gemacht hat für mich und mein Leben und auch für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns freigesetzt hast von der Konsequenz unserer Schuld und unserer Verfehlung. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du es damit auch möglich gemacht hast, Herr, dass wir auch einander annehmen und vergeben können, auch manches Mal in sehr schwierigen Situationen. Jesus, ich weiß, dass es möglich ist. Und Jesus, du siehst jetzt so in jedes einzelne Herz hinein. Ich danke dir dafür, Herr, dass du jetzt selbst durch die Reihen gehst und Herr, selbst Hände auflegst. Und da, wo es Verletzungen gibt, da, wo es Schmerzen gibt, Jesus, danke dafür, dass du jetzt dein heilendes Salböl darüber gießt. Und dazu ermutigst, gib's mir, lass es los. Und du darfst heute Morgen auch diese Qualitätsentscheidung treffen, es Jesus zu übergeben. Vielleicht das erste Mal. Und vielleicht wirst du diesen Schritt auch noch etliche Male wiederholen müssen. Aber Jesus sagt dir heute Morgen, ich will dich freimachen, dass dein Leben leicht werden kann wie eine Feder. Jesus, danke dafür, dass du Herzenshaltungen veränderst. Dass du Sichtweisen veränderst. Jesus, dass du auch auf diese Bitte, Herr, zeig mir die Person mit deinen Augen, Herr, dass du darauf reagierst und es tust. Danke, Herr, dass du Freisetzung gibst in einer Art und Weise, wie nur du das kannst. Herr, du bist wunderbar. Ich möchte jetzt einfach, dass wir so einen Moment in der Stille einfach vor Gott sind. Und dann gib Gott einfach mal eine Antwort auf das, was so gerade in deinem Herzen los ist. Und wenn du sagst, hey, das Thema berührt mich wirklich nicht, hey, dann bete mal für diejenigen, wo du weißt, dass es gerade klemmt. Herr, ich danke dir dafür, dass du der Friedefürst bist. Wunderrat, Gottes Sohn. Herr, danke dafür, dass du Herzen hier mit Frieden erfüllst und neu mit Freude erfüllst. Herr, dass du freisetzt. Herr, dass Ketten zerschlagen werden in dem Namen Jesus, jetzt in diesem Augenblick. Halleluja. Jesus, und dafür sei dir alle Ehre, Jesus.